Verstehst du, das sind so, das sind diese Gefühle und das sind die Gründe, warum ich auch Aktivist bin. Ich krieg ja nicht nur die Scheiße ab, ich krieg ja diese großartigen Menschen ab. Es ist so geil, wenn ich manchmal denen in ihren Augen sehe und sehe, wie die mit voller Begeisterung für das stehen. Herrgott im Himmel, wenn ich 14, 15 mit einer vollen Begeisterung so integer gewesen wäre, wie teilweise diese jungen Menschen, boah, hätte ich 3 Kreuze gemacht und den Heiligenschein aufgesetzt. So geil finde ich das.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. So, hallo?
Hallo?
Okay, dann geht's los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kleine Pause.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir sind total im Flow und gleichzeitig sind wir unglaublich aufgeregt, denn wir haben einen bezaubernden, wundervollen, unglaublich tollen Gast heute in dieser Folge. Und ich glaube, wir würden gern verraten, wer es ist, wenn du so lieb bist und dich ganz kurz unseren ZuhörerInnen vorstellst.
Ja, hallo ihr lieben Menschen da draußen, die uns zuhören. Mein Name ist Gianni Jovanovic, ich bin 42 Jahre alt, ich bin Aktivist, Unternehmer, Vater, Großvater mit einem wunderbaren, wunderschönen Ehemann zusammen und noch so vieles mehr und noch einige Sachen mehr und ich bin echt froh, dass ich heute euer Gast sein darf.
Wir auch, es freut uns total. Wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen über die Situation von Romja und Sintize in der Schule, also im deutschen Schulsystem zu sprechen, weil das ein Bereich ist, bei dem du dich sehr einsetzt und aktivistisch unterwegs bist. Es gibt natürlich noch viele, viele andere tolle Dinge, die du machst, die dann vielleicht auch zusätzlich zur Sprache kommen. Aber so zum Einstieg ins Gespräch dürfen unsere Gäste oder Gästinnen ja immer eine Anekdote oder ein bisschen was über ihre eigenen Erfahrungen im Bereich der Schule erzählen. Und wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch gerne machen. Und wir nehmen das so ein bisschen als Gesprächsanlass. Wenn nicht, können wir aber auch einfach so ins Gespräch einsteigen, wie es dir lieber ist.
Können wir machen. Ja, klar, ich versuche es. Ich versuche gerade eine schöne Anekdote zu finden. Ja, es gibt eine. Ich habe eine sehr, sehr bezaubernde Lehrerin gehabt. Gott hab sie selig. Christiane Bernecker, über sie habe ich schon sehr viel geschrieben. Ich habe sogar ein Programm über sie geschrieben. Christiane Bernecker war für mich nicht nur eine Pädagogin, sondern sie war für mich, war sie eine Künstlerin der Lehre. Und sie hatte irgendwie Empowerment drauf, obwohl es zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich noch in der Schule gegangen bin, überhaupt nicht dieses Narrativ für Empowerment gab eigentlich. Ne? Und ihr ist aufgefallen, dass ich oft sehr gebückt laufe. Und eines Tages hatte ich die Ehre, wieder einmal die Lehrertreppe mit ihr runterzulaufen, weil die Lehrerinnentreppe, so rum, die Lehrerinnentreppe, die durften damals tatsächlich auch nur die Lehrerinnen benutzen. Ich weiß mittlerweile auch warum, nicht um es zu schikanieren, sondern um es zu schützen, weil nämlich das Sicherheitsgeländer zu kurz geschnitten war und deshalb haben die gesagt, bevor die Kinder da reingehen und da was passiert, sagen wir lieber, das ist die Lehrerinnentreppe, sodass keiner sie benutzen darf. Aber ich durfte mit ihr diese Treppe an diesem besagten Tag runter und dann hat sie mir vorgemacht, wie man auf den Catwalk läuft. Und das war ganz cool, weil von dieser Lehrertreppe bis zum Lehrerinnenzimmer waren es ungefähr, echt, die Schule ist riesig, waren es wahrscheinlich 100 Meter und dann hat sie mir das gezeigt und sie hat gesagt, so läufst du, mein Lieber, du läufst immer gerade, mit geradem Rücken und atmest und wenn dich irgendjemand erkennt und dich begrüßt, dann sagst du guten Tag. Also sie war der Bruce Darnell ihrer Zeit voraus. Wow. Sie war großartig. Das war so eine schöne Anekdote, an der ich mich wirklich immer heute noch gerne erinnere und vor allen Dingen auch gerne darüber erzähle, weil das ein wichtiger Moment für mich war.
Hm. Super cool.
Ja.
Das ist ja auch so ein Punkt, dass es jetzt natürlich ganz, ganz viele Begriffe gibt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist und eine große Bedeutung hat, dass man Dinge benennen kann und sowas wie Empowerment als Konzept tatsächlich in die Schule einfließt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch schon, bevor es diese Begriffe gab, Menschen und dann in dem Fall LehrerInnen gab, die das gelebt haben. Ne? Das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz schönes Beispiel, dann in dem Fall aus deiner Biografie, dass es natürlich auch bei so vielen Dingen, die wir ja auch, deshalb sitzen wir auch oft hier, auch kritisieren und so, ne, auch Positivbeispiele gibt und ein guter Einstieg. Vielleicht finden wir auch so am Ende raus, ne, nachdem wir dann vielleicht auch über einfach nicht so coole Sachen im Schulsystem und so geredet haben. Vielen Dank fürs Teilen.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wenn Frau Bernecke heute das alles mitkriegen würde, wäre sie heute schon sehr, sehr stolz auf mich. Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall, dass ich auch wirklich, auch jetzt mal unabhängig von euch, immer wieder die Möglichkeiten habe, mit SchülerInnen und auch mit LehrerInnen ins Gespräch zu kommen. Und deshalb bin ich heute sehr gespannt, was wir heute bearbeiten werden.
Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du die Möglichkeit hast, LehrerInnen ganz direkt zu erreichen, also ich weiß, dass du oder wir wissen, dass du tatsächlich auch schon LehrerInnen Fortbildungen gegeben hast, ne? Das heißt, du machst das ja auch ganz aktiv innerhalb deiner Aktivismusarbeit. Wenn du jetzt völlig frei, ohne Programm, einfach so drauf los, ja, vom Herzen heraus, was ist das, was du gerne sagen würdest, was du gerne thematisieren würdest, worüber du gerne sprechen würdest?
Als erstes, glaube ich, würde ich allen LehrerInnen sagen, ey, ich danke euch, dass ihr das macht. So, das ist schon mal das Erste. Ich habe da echt so eine Bewunderung dafür. Das ist schon mal das Erste. Das andere ist, seht eure Arbeit nicht nur als Arbeit, sondern seht es tatsächlich als eine Form von Kunst an. Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube sogar, dass es irgendwie, wenn man es nachliest und nachrecherchiert, bedeutet, ist Lehren eigentlich auch so, sozusagen auch die höchste Kunst somit. Ne? Seht euch als KünstlerInnen an und den jungen Menschen und diesen Kindern, denen ihr begegnet, versucht tatsächlich durch eigene Sensibilisierung, zum Beispiel wie auch Rassismus, zu verstehen, wie es vielleicht in verschiedenen Lebensrealitäten von Kindern aussieht. Versucht, die Kinder dort abzuholen, wo es vielleicht die Eltern nicht tun. Und gebt den Kindern einfach die Möglichkeit, ihre Qualitäten wirklich da, wo sie am besten sind, auf, ja, noch mehr aufzubauen. Und da, wo sie noch ein bisschen Defizite haben, da müssen sie sich halt eben trimmen. Und da könnt ihr auch mit eurer Expertise und mit dem, was ihr gelernt habt im Studium, auch eingreifen. Seht euren Beruf wirklich als Berufung und nicht irgendwie nur als einen Job, wo man irgendwie am Ende des Tages sein Geld bekommt und alles ist gut. Es geht hier um Menschen, es geht hier um Kinder der nächsten Generation, die wir alle zusammen, die ihr vor allen Dingen auch mit den Eltern dieser Kinder und mit den Kindern, das sind ja diese drei Säulen, die ja funktionieren müssen. Also Schule, also LehrerInnen-Schule müssen funktionieren, Eltern müssen funktionieren, Kinder müssen funktionieren. Und dieses Müssen funktionieren ist leider in dem Fall auch leider auch so. Das ist das Problem, was wir einfach haben, weil wir nun mal halt einfach jetzt in einer Zeit leben, wo du teilweise, wenn du ohne Abitur dich irgendwo vorstellst, selbst in einem normalen Ausbildungsberuf, bekommst du die Stelle zum Teil nicht. Das ist tatsächlich so. Wir leben in einer pseudo-hochakademisierten Welt, sage ich jetzt mal. Ne? Viele hätte ich jetzt nicht zum Studium geschickt, sage ich mal. Aber es ist halt wichtig, dass wir diesen Kindern die Möglichkeit geben, dass sie wirklich die bestmögliche Schule besuchen können, um den bestmöglichen Abschluss zu machen, damit sie am Ende wirklich souverän, vor allen Dingen auch für sich, aber auch für unsere Gemeinschaft, für unsere Demokratie, für unsere Wirtschaft, ihre Aufgabe erfüllen. Weil wir haben das ja auch von unseren Eltern gelernt und wir hatten vielleicht das Glück, dass unsere Eltern AkademikerInnen waren und wir dann halt im Endeffekt diese Laufbahn mehr oder weniger leichter durchgegangen sind. Aber gerade das Leben von Kindern, die wirklich aus vielleicht ökonomisch schwachen Familien kommen, da sind zum Beispiel die Couleure, sage ich jetzt mal, wurscht. Das spielt keine Rolle, ob es ein weißes oder weißes Kind. Nee, das spielt schon eine Rolle. Moment, stopp. Das spielt schon eine Rolle. Also ich meine im Sinne von, man sollte es nicht unterscheiden, ja. Aber man sollte gerade bei Kindern, die halt eben nicht weiß gewesen ist, nochmal deutlicher auf die Lebensrealität dieser Kinder eingehen, weil diese Kinder haben einfach mehrfach Diskriminierung und zum Teil, die sie erleben müssen, die man so in der weißen Denknormative gar nicht so auf dem Bildschirm hat. Das heißt, noch mehr in dieses Thema sich hineinarbeiten und wirklich viele Fortbildungen besuchen, das wünsche ich ganz vielen, die heute zuhören.
Dankeschön.
Bei deinen eigenen Fortbildungen, die du gemacht hast, vielleicht kannst du davon ja mal so ein bisschen berichten und dann auch tatsächlich sagen, wofür du dich da so einsetzt, was da wichtig ist für dich, was vielleicht auch Themen ganz genau waren deiner Fortbildung. Und ja, vielleicht können wir dann im Anschluss auch so ein bisschen auf so über so Reaktionen sprechen, die du dann von LehrerInnen, Kollegen, Kolleginnen bekommst und Dinge, die dir vielleicht auffallen und die man einfach jetzt in so einer Folge auch mal so ein bisschen besprechen kann, so auf so einer Metaebene quasi, wenn du nicht gerade in dem Workshop bist.
Ja, also die meisten LehrerInnen, die da in diesem Workshop drin sitzen, sind erstmal wirklich sehr dankbar. Also ich merke das schon, auch gerade nach den Gesprächen gibt es immer tolle Gespräche nochmal und die sind auch wirklich immer, gehen dann mit ganz viel Wissen und ganz viel Begeisterung auch da raus. Was mir halt einfach aufgefallen ist, das ist nicht nur bei LehrerInnen der Fall, weil wir, ich sag jetzt mal auch, das ist auch nur ein Querschnitt unserer Gesellschaft, auch wenn vielleicht viele akademisiert sind, aber dennoch, ne, so ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft in allen Räumen. Die meisten wissen überhaupt gar nicht, dass sie selber jeden Tag Rassismus reproduziert haben. Das war für sie total neu. Es war für sie eigentlich so selbstverständlich. Ertappen sich dann auch in bestimmten Dingen, gerade wenn es um stereotypisierte Bildung geht, Bilder geht, jetzt zum Beispiel was Roma und Sinti betrifft, dass sie schon das Gefühl haben, dass Roma und Sinti zum Beispiel nur schwarz oder nur braun gelesen werden, dass sie überhaupt gar keine Vorstellungen darüber haben, dass es Kinder gibt, die so aussehen wie Christina, die blond ist. Ich weiß jetzt nicht, was ihre Augenfarbe, ich glaube, braun hat sie. Aber
ja, sag ruhig grün, aber
sie ist ja sieht man ein bisschen schwierig, ein bisschen, aber sie wird, du bist ja offensichtlich eine weiße Frau. Und das ist bei vielen Kindern ebenfalls der Fall. Meine Tochter zum Beispiel wird auch als weißes Kind gelesen oder als weiße Frau. Sie ist ja mittlerweile auch schon 25. Und das verstehen dann viele nicht, weil sie halt einfach wirklich dieses Bild haben, Roma-Kinder oder sind die Kinder, sind dunkle Kinder. Das ist halt eben nicht der Fall. Das andere ist aber auch, dass halt eben sehr viele Lernmaterialien ihnen auch zur Verfügung gestellt werden, unter anderem auch vielleicht Kinderfilme, Bücher, Lieder und so weiter, die sie kennen, die da schon wirklich so stereotypisierend sind, was Roma und Sinti in einer sehr einfachen, zurückentwickelten Art und Weise immer zeigt und auch immer sehr viel mit Schmutz und mit Gewalt und auch das, was sie dann sonst auch noch in ihrem Alltag durch die Medien bekommen, durch Fernsehberichte, durch Fernseh-Talkshows und so weiter, ihr wisst, was ich meine, all das wird dann in dem Effekt dann auch bestätigt, was man immer so in seiner Blase irgendwie sich was da so alles in dieser Blase reingekommen ist. Und das ist alles gefüllt durch Erziehung, durch Geschichten, durch das, was einfach auch weiße Normativität auch bedeutet. Das bedeutet auch, dass man auch ein sehr weißes Umfeld hat, dass man Sinti und Roma eigentlich gar nicht so wirklich in irgendwelchen bestimmten Positionen sieht, sondern sie einfach nur immer in dieser Ecke sieht, die brauchen Support, die können nicht richtig den Stift halten, die können sich nicht richtig konzentrieren, alle haben ADHS, die haben keine Resilienz und so weiter, die Eltern kümmern sich nicht drum, die stehen morgens nicht auf, die Kinder zu bringen und so weiter. Und ohne sich dabei die Gedanken zu machen, warum das eigentlich so ist, was ist denn der Umstand dafür, dass zum Beispiel viele Roma-Eltern, so höre ich es immer, also immer dann, wenn ich da bin, ich will das wirklich betonen, es geht nicht um alle, also es gibt Eltern, die machen das, es gibt aber auch weiße Eltern, die haben keinen Bock auf ihre Kinder irgendwie so, ne? Aber es gibt manchmal andere Situationen, wie in meinem Fall zum Beispiel, da ist das ganz gute Beispiel, meine Eltern hatten kein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Die waren immer nur entweder auf Asyl oder Duldung. Das heißt, wir mussten irgendwie alle, ich glaube, das Kürzeste, was sie mal unsere Duldung verlängert haben, war ein Monat. Und das ist natürlich für eine Familie, die aus Ex-Jugoslawien ist, die durch Rassismus und Ausgrenzung nach Deutschland geflohen ist, irgendwann mal Anfang, Mitte der 70er, ist das natürlich eine Katastrophe. Also nicht das Bleiberecht, also die Existenz quasi zu sichern, dass man überhaupt in dem Land bleiben kann. Und dann auch noch die Immobilien, in denen man gelebt hat und die Umstände, die man auch durch die Stadt, den Rassismus, durch die Behörden, durch die Institutionen und so weiter, durch die Polizei vor allen Dingen auch, erlebt hat tagtäglich. Wie viel Raum willst du dafür Bildung schaffen oder für gut bestmögliche Chancen für dein Kind, um Bildung zu schaffen, wenn alles andere bebt? Wenn das Haus bebt, im wahrsten Sinne, dann denkst du nicht mehr an Schule. Dann denkst du, ich muss überleben, ich muss hier raus. Und so ähnlich waren wir in dieser Situation. Dann ist es halt oft so, dass sehr viele so stark traumatisiert sind vom also von der Institution Schule, die noch mit dem Genozid zu tun hat. Das ist ein Trauma, ein transgeneratives Trauma, was immer noch fest verankert ist in ganz, ganz vielen Gruppen. Wo Kinder von der Gestapo aus der Schule deportiert worden sind und weggebracht worden sind, zum Beispiel. Das hängt so tief im Fühlen und im Denken der Menschen, weil diese Erfahrungen, diese Geschichten, die sind ja erzählt worden in den Familien, die sind ja weitergegeben worden, daraus sind Gefühle und Bilder entstanden. Und wenn du dann in deiner Präsenz in der jeweiligen Generation immer wieder diese Stigmatisierung und Ausgrenzung und Segradierung hast, dann wird sich das noch mehr manifestieren und du trägst das immer weiter und immer weiter in die nächste Generation. Und das ist quasi dieses nicht behandelte Trauma, was aber auch vielen, vielen Gruppen hier in Deutschland geht, die nicht weiß gelesen werden. Und das spielt auch eine Rolle. Das heißt, die Leute haben Angst, ihre Kinder in deutschen Institutionen zu geben. Was ich auch verstehe. Also ich an meinem eigenen Leib, ich sag's ganz ehrlich, meine Enkelkinder sind 10 und 9 Jahre alt und die gehen auf eine Montessori-Schule und ich glaube, in der zweiten Klasse kam einer der Lehrerinnen, ich sag jetzt nicht welches Kind, weil ich so die Hand so ein bisschen drüber hatte mit meinem Sohn und meinte dann irgendwann mal, dass mein Enkelkind, eines von diesen beiden, es hier nicht schaffen würde und in eine Förderschule gehen müsste. Da hat sie mich aber kennengelernt. Also, wisst ihr, was ich meine? Und da habe ich mal, kommen Sie da drauf? Ja, das Kind hätte Dyskalkulie. Und ich so, sind Sie Psychologin, sind Sie Kinderpsychologin, sind Sie Ärztin, oder sind Sie einfach nur eine normale Pädagogin? Wie kommen Sie denn jetzt bitte auf diese Aussage? Dass, ja, wir haben oft mit Kindern aus der Roma-Kommunität. Ich so, ach so, mit Kindern aus der... Okay, pass auf, habe ich gesagt. Jetzt machen wir mal einen Cut, habe ich gesagt, und jetzt reden wir mal ein bisschen mal Tacheles. Und dann habe ich ihr mal wirklich aufgezählt. Dann war sie wirklich so zittrig, dass sie angefangen hat, fast zu weinen. Dann habe ich zu ihr gesagt, passen Sie auf, wenn Sie jetzt anfangen zu weinen, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Weil ich werde hier keine Opferumkehrung machen und Täteropferumkehrung machen. Ne? Also behalten Sie, und das passiert oft in vielen Räumen, nicht nur in Schulen, dass du auf einmal quasi gerade als südländischer Mann in einer gewissen Art und Weise so dermaßen verkriminalisiert und aggressiv körperlich dargestellt bist. Also du wirst so geframed in dem Moment und das ist eigentlich so ein übler Nachrede in dem Moment, in dem passiert. Wo du einfach dann auch ausgenockt bist, ja, wenn ich als Mann eine Frau und dann auch noch eine weiße Frau in einer gewissen Art und Weise so dermaßen angehen würde, würde ich sofort wäre ich der Täter, obwohl ich mich vielleicht in dem Moment versuche, nur zu verteidigen. Das ist halt eben auch so eine Sache, da muss man auch genau hinschauen und das ist wirklich auch der Tipp an die angehenden PädagogInnen. Schaut wirklich in Situationen, wo wirklich, ich sag jetzt mal, südländische Kinder und weiße Kinder oder nicht weiße Kinder und weiße Kinder, wo die Konflikte sind und guckt wirklich genau hin und hört genau hin, was da wirklich passiert ist. Oft ist es so, ich kann das nur aus meiner Lebenserfahrung sagen, ich will das nicht generell behaupten, es gibt auch Kinder, die nicht weiß sind und scheiße sind im Kopf. Es geht darum, dass oft solche Situationen Gründe dafür sind. Und da ist es, glaube ich, für Pädagogen ganz wichtig, das zu erfüllen und das irgendwie zu researchen, was in dem Moment passiert ist. Und da gilt quasi, das ist quasi Sensibilisierung auch der Pädagogin, zu sagen, Moment, stopp, ich muss mal hier aus meiner weißen Blase raus, was ist hier passiert? Warum weint jetzt dieses schwarze Kind und warum blutet das weiße Kind? Was ist da passiert? Und da wirklich herauszufinden, was passiert. Dass das passiert ist, ist schon mal schlimm, mal so am Rande, ne? Das ist natürlich schlimm. Aber das wirklich dann zu bereden, das zu analysieren mit den Kindern, daraus wirklich ein Thema zu machen, das brauchen wir. Und wir können ja gleich nochmal später nochmal drauf eingehen, was wir dann vielleicht noch für Möglichkeiten haben, wie wir vor Ort in den Schulen besser auf solche Situationen reagieren. Jetzt habe ich euch an die Wand geredet, das tut mir leid.
Gar nicht schlimm, wir hören total gerne zu. Das Einzige, was ich manchmal denke in so Fällen ist so, oh mein Gott, da stecken jetzt schon so viele Sachen drin, da könnten wir gefühlt 3 Stunden drüber sprechen. Wir gucken mal, was wir in der Zeit schaffen.
Ja.
Ich finde, was jetzt ganz deutlich geworden ist, ist auf der einen Seite das Systemische, ne? Dann so ein bisschen das Historische, was auf jeden Fall mit drin steckt und auch so ein bisschen so eine Frage der Ausbildung und des Lehramtsstudiums, ne? Wie viele Ebenen müssen eigentlich mit bedacht werden. Und das ist super komplex, aber ich glaube, das zeigt ja auch sehr gut, wie wichtig das ist, dass man verschiedenste Ebenen immer wieder mitdenkt. Ne? Wir haben in der Folge mit Karim Ferraidoni da über so eine Standpunktreflexivität geredet, also so, dass jede einzelne Person, jetzt ganz egal, wer er oder sie ist, irgendwie möglichst sensibilisiert auf verschiedensten Diskriminierungsachsen agieren muss und dass das eigentlich so eine Grundfähigkeit wäre, die überhaupt erstmal ermöglicht, dass man anfangen kann, was zu ändern. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das direkt alles gleichzeitig immer sehen kann und dass es funktioniert, aber ja, und das steckt jetzt in deiner Aussage ja auch mal wieder bei unseren Thematiken hier so ganz, ganz deutlich drin. Kannst du daraus vielleicht trotzdem so ein paar, was diese Diskriminierungsstrukturen oder die sich wiederholenden Dinge so ein bisschen angeht, speziell für die Gruppe der Sinti und Sintize und Romja ein paar Dinge nennen, die so immer wieder auftauchen, für die man sensibilisieren müsste? Also wo man jetzt wirklich sagen müsste, okay, das sind so ganz typische Sachen, die nicht genug irgendwie Raum finden, ja, kritisch betrachtet zu werden momentan oder auch aus deiner Erfahrung heraus. So was hörst du immer wieder, was sind so große Probleme deiner Meinung nach?
Ja, dass es erstmal zur Schule kommen, ist oft das Problem. Dass viele Kinder nicht zur Schule kommen oder dass einige nicht richtig ihre Materialien haben, dass die Eltern nicht wirklich reagieren auf den Schriftverkehr gerade jetzt, dass das zum Beispiel mit den Tablets nicht funktioniert, weil die keine Tablets zu Hause haben, weil sie nicht die Möglichkeit haben. Ein großes Problem ist oft die Wohnsituation. Bei vielen, sage ich jetzt mal, nicht bei allen, aber bei einigen, die es betrifft, ist oft diese Wohnsituation das Problem. Die Kinder haben meistens keine eigenen Räume. Da sind viel zu viele Menschen in einer Wohnung, weil einfach keine andere Wohnung ja mietbar ist und auch niemand vermietet. Das muss ich auch sagen, das ist sehr schwierig. Was oft aber auch das Problem ist, ist, dass viele Eltern, ich will jetzt nicht sagen, dass alle, aber ich sage jetzt mal die jetzt wirklich hier hingekommen sind nach Deutschland und tief segregiert waren in ihren Herkunftsländern. Die haben selber auch in der Regel Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben und überhaupt Stoff und mit der Sprache. Das kommt dann, wenn wir hier von Balkan-Roma reden zum Beispiel, kommt ja auch nochmal die Sprachdefizite und die Sprachbarriere dazu. Die meisten reden mit ihren Kindern bis zum 4., 5. Lebensjahr in der Muttersprache, ist aber bei vielen postmigrantischen Menschen so. Und dann fängt das natürlich auch nochmal an, weil man hat dann natürlich als Pädagogin auch wieder diese weiße Denknormative im Sinne von zu sagen, okay, alles klar, ein Kind mit 5, 6 Jahren müsste eigentlich Deutsch können. So, ja, aber dass das Kind jetzt da aber jetzt nicht so gut Deutsch kann, das ist ein Problem. Und da zeigen sich dann die Probleme im realen Leben. Oder warum kommt dieses Kind nicht in die Schule? Warum kommt es? Vielleicht musste es abhauen, weil es sonst abgeschoben wäre. Zum Beispiel, ja. Also ist ja in meiner Situation so oft gewesen. Meine Eltern sind immer wieder abgehauen aus Deutschland, wieder zurückgekommen, damit wir nicht abgeschoben werden. Denn wenn wir abgeschoben werden, das war's. Kommst du nie wieder rein. Und das war ja immer so hinter seinem eigenen Katzenschwanz jagen, so ungefähr, ne? Das war halt eben dieses Katz-und-Maus-Spiel, was wir da auch immer mit den Institutionen spielen mussten. Das spielt natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Und wie gesagt, ich sagte ja auch vorhin ganz am Anfang, diese traumatischen Erfahrungen von den Kindern, von den Generationen davor, was mit den Kindern passiert, die spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, man kann als Pädagogin das machen, was man wirklich kann, indem man mit den Kindern, indem man vielleicht auch diese Kinder auch wirklich einen, ich sag jetzt mal, einen etwas größeren Blick gibt. Das kann man ja machen. Es gibt ja Kinder in Klassen, die sind super, da funktioniert alles, die musst du einfach nur machen lassen und das ist auch gut so. Und dann gibt's die, die halt ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und wenn dann Roma-Kinder in der Schule oder in der Klasse sind, ich würde jetzt nicht zu dem Kind fragen, wenn das Kind selber nicht sagt, dass es Roma ist, und fragen, bist du Roma oder bist du Sinto oder Sintiza? Das würde ich jetzt nicht machen. Weil das, wie gesagt, von vornherein auch den Kindern gesagt wird, dass sie das nicht sagen dürfen. Bis heute noch, weil das wirklich ein ganz großes Problem ist. Wenn es aber klar ist, dass dieses Kind ein Roma-Kind ist oder ein Sinti-Kind ist, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir als PädagogInnen oder als LehrerInnen einfach in dem Moment einfach auch wirklich einen gewissen Schutzraum um dieses Kind schüren. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil es einfach durch die Mehrfachdiskriminierung, ja, es ist wie wenn dieses Kind auf einer Kreuzung stehen würde und von jeder Seite würde ein Auto kommen, was das Kind jetzt überfahren will. Und da müssen wir halt eben aufpassen. Das heißt also, wir müssen Ampeln stellen. Ne? Ampeln stellen, die bestimmte Dinge uns auch hinweisen. Und in dem Fall ist es halt einfach, Leute, haut eure Antennen nach oben. Ja, zeigt eure Sinne. Jetzt geht's darum, wirklich, was habt ihr gelernt? Ne? Was habt ihr gelernt auch im Studium? Wie sollt ihr beobachten Kinder? An welchen Positionen kann man Kinder ableiten, abgreifen und so weiter und eingreifen als Pädagoge oder auch jemand, der die Verantwortung, die Aufsicht auf dieses Kind hat? Das heißt, dieser Raum, wo dieses Kind ist, das Kind ist da 7-8 Stunden, keine Ahnung, wie lange das ist, wenn es Nachmittagsschule ist. Das heißt, der größte Tag des Raumes, ist die Schule in dem Tag. Ne? Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir so viel wie möglich versuchen, diesen Raum irgendwie gewaltfrei für alle Kinder zu machen. Nicht nur für Roma oder schwarze Kinder, sondern für die gesamten Kinder. Es gibt ja auch Kinder, die eine Behinderung haben zum Beispiel, eine körperliche Behinderung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir quasi so wenig wie möglich Barrieren schaffen auf der einen Seite, aber auch, ne? Und auf der anderen Seite so viel wie mehr Raum lassen und wirklich gucken, wie geht's diesen Würmern. Was haben die? Was bedrückt die? Wie sind sie angezogen? Manchmal ist es so, du hast halt Kinder, die haben halt eben keine Waschmaschine zu Hause. Und das muss man dann berücksichtigen. Was macht das mit einem Kind, wenn es schmutzig zur Schule geht? Das macht dich fertig im Kopf. Ja, oder wenn du kein Pausenbrot dabei hast. Das macht dich fertig im Kopf. Du kommst dir vor wie so ein Armleuchter in dem Moment. So ging es mir damals, wirklich. Wie so einer, der nichts zu fressen hat. Ja, nur weil meine Mutter in dem Fall, keine Ahnung, es verpasst hat, meine Mutter hat gesagt, nee, hier hast du 3 Mark oder 2 Mark und kauf dir im Kiosk was. Ja, aber für mich war das schlimm. Ich wollte auch eine Butterdose haben. Hab ich nicht gehabt. Niemand hat eine Butterdose gehabt. Sondern ich musste mir immer irgendwas beim Kiosk kaufen. Also solche Dinge muss man halt einfach beachten. Oder wenn es zum Beispiel um Schulausflüge geht, da ist es oft so, meine Cousinen und meine Tanten durften nicht mit. Da haben meine Großeltern und meine Onkels und meine Tanten dann wieder gesagt, nee, wollen wir nicht. Gerade die Mädchen und die Jungs erst recht nicht. Wir haben Angst, dass die Jungs irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwas. Bei mir war das ein bisschen anders, weil ich es tatsächlich durchgekämpft habe in meiner Familie. Ich habe wirklich durchgekämpft. Ich habe meinen Eltern gesagt, ey, wenn ihr mich nicht da lässt, dann schiebe ich mich selbstständig ab. Ich habe wirklich gesagt, ich mache Terror, wenn ihr mich. Ich habe gesagt, wenn ihr mich nicht lässt, mache ich Terror. Und die wollten mich nicht lassen. Und zwar, ich sage nicht nur, weil die Angst hatten, sondern weil die kein Geld hatten. Die mussten irgendwie damals, weiß ich nicht, was das waren, 150 Mark oder 200 Mark, was man da bezahlen musste für diese 5-6 Tage, wo man mit den Kindern da hingehen musste, in diesen Jugendherbergen oder wo das war. Meine Eltern hatten einfach das Geld nicht. Das heißt, meine Eltern mussten sich dieses Geld auch leihen, damit sie überhaupt mir die Möglichkeit geben, das zu machen. Und dann sagen viele vornherein, bevor sie ihren Kindern das sagen und es denen erklären, pass auf, wir haben kein Geld und es gibt welche, die machen es. Manche schämen sich aber und sagen, nein, du kannst da nicht mit. Weil du ein Mädchen bist oder sowas. Das ist dann oft auch hergenommen. Ne? Bei manchen ist es aber auch so, weil sie ein Mädchen ist. Ne? Deshalb, man muss da wirklich differenzieren und nochmal genauer hinterfragen mit den Kindern. Und oft hilft es manchmal, wenn man SprachmittlerInnen hat. Menschen, die halt die Sprache auch irgendwie verstehen. Die meisten Sinti und Roma sind multilingual. Viele sprechen Italienisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch, Türkisch, Deutsch, teilweise Englisch, also Französisch, also es sind alle Sprachen zum Teil vertreten. Die meisten sprechen mindestens 2 bis 3 Sprachen. Das heißt, man kann dann mit den Eltern dann auch in den Diskurs gehen, wenn man dann jemanden hat, der einen was übersetzen kann. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Meine Güte.
Wir hören ganz gespannt zu.
Genau, wir sind ganz aufmerksam. Wir sind ja auch hier, um was zu lernen. Das ist zumindest unser Anspruch. Ja, ich habe jetzt gerade auch wieder daran gedacht, dass wir ja einen Begriff quasi geschenkt bekommen haben von deiner sehr, sehr guten Freundin. Und dieser Begriff heißt Erziehungspartnerschaft. Das macht natürlich ganz viel aus in Schule und kommt oft sehr, sehr viel zu kurz, weil wir als LehrerInnen oder LehrerInnen allgemein immer von Elternarbeit sprechen. Was ein furchtbarer Begriff ist und schon ganz viel darüber sagt, wie das Verhältnis und die Machtverhältnisse auch verteilt sind in diesem System Schule. Aber was ich ganz wichtig finde, ist nochmal der Hinweis, den du gegeben hast, dass man natürlich, um sich wirklich einen Einblick verschaffen zu können über Lebenssituationen, über Realitäten, die für Kinder eben da sind, dass man mit den Eltern in Kontakt tritt und im Zweifel da auch mehr Aufwand hat, weil die Eltern eben kein Deutsch sprechen.
Den hast du immer.
Nee, sag bitte.
Ja, also dieser Mehraufwand ist mit migrantischen Familien immer, also denke ich oft so, es sei denn, die Familien sind jetzt in zweiter, dritter Generation, sind hier geboren, aufgewachsen, sprechen perfekt Deutsch und sind komplett, sehen sich selbstverständlich als Deutsche und nicht irgendwie, keine Ahnung, als Migrant oder so. Ne? Da ist es ja auch eine andere Geschichte. Aber wir reden jetzt wirklich von Leuten, die halt wirklich Sprachprobleme haben, die, wie gesagt, das, was ich also vorher erzählt habe, was eine Realität ist. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass wir innerhalb der Schule einfach da unsere Antennen aufmachen und mehr Aufklärung. Ja, natürlich, ich habe es gesagt, ich habe es Nicole, wir haben kurz vorher natürlich auch geredet und ich habe dir auch gesagt, mehr Aufklärung, mehr Thematiken in den Lehrplänen, in den Geschichten. Es müssen sehr, sehr viele Sachen auch entrassifiziert werden, die Materialien teilweise, die wirklich LehrerInnen ihren SchülerInnen auch geben müssen, sind, boah, ihr beide seid jetzt sensibilisiert. Ja, was hätte ich gegeben, wenn ich euch vor 30 Jahren in meiner Schule gehabt hätte? Hölle, wäre ich heute Professor, ey. Aber wisst ihr, was ich meine? Aber es gibt auch Leute heute noch. Es gibt immer noch den Herrn Mathé. Das war unser rassistischer Lehrer an der Schule. Der bis zum letzten Tag in seiner Schule Sexismus, Homophobie und Rassismus gelebt hat. Wirklich, das war ganz schlimm. Und dieser Mensch durfte so lange einfach in dieser Schule bleiben. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Also da muss auch mal irgendwie, finde ich, auch mal eine Aufsicht her, die das einfach auch mal checkt. Ich finde einfach, dass auch es Stellen gibt, wo sich einfach auch LehrerInnen auch wirklich noch mal explizit wenden können, wenn es tatsächlich um diese nicht oft zu valide Themen geht, wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus, Transphobie. Es gibt ja auch Kinder, die offensichtlich auch transident sind. Das gibt es auch. Hatte ich in meiner Schule auch. Und viele wissen nicht, wie die damit umgehen. Ne? Und deshalb, da muss einfach viel mehr passieren. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal an einem wunderbaren Punkt sind, und das ist immer so diese ideale Vorstellung, die ich habe, ne? dann brauchen wir alles nicht mehr. Wenn wir es schaffen, in einer schönen Schule, keine Ahnung, eine Translehrerin zu haben, einen schwarzen Lehrer, eine Sintiza, eine Romni, eine Frau mit Kopftuch, eine asiatisch gelesene Frau, eine Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung, weiße Cis-Männer, weiße Cis-Frauen und alles drumherum. Also wirklich die Heterogenität dieser geilen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die ich hier in Köln zumindest hier sehe. Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr symbolpolitisch, aber es ist so. Ich lebe gerne in Köln und ich lebe auch gerne hier in Deutschland. Ich bin hier geboren, das ist meine Heimat. Ich sehe ja die Vielfältigkeit und Diversität in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es ins Lehrerzimmer einfach nochmal bringen und überhaupt in den Institutionen, dass also die Repräsentative und die Diversität der fast 30% der Menschen, die hier in diesem Land leben, die muss auf jeden Fall ins Lehrerzimmer. Die Kinder sind da, die Kinder sind divers, die LehrerInnen müssen es noch mehr werden.
Definitiv. Das ist ja auch was wir immer wieder ansprechen, dass diese Diversität einfach so eins der größten Themen ist, die uns im Schulsystem fehlen. Ne? Also das ist, ich meine, da sitzen jetzt auch wir beide, ne, die das jetzt nicht gerade repräsentieren. Und dennoch sind es ja nun mal diejenigen, die jetzt gerade da sind, die sich Gedanken darüber machen müssen. Mhm. Okay, was können wir irgendwie tun? Wie können wir das irgendwie ändern? Wie können wir auch überhaupt erst uns das Wissen quasi darüber besorgen, wenn es uns ja selber nicht unbedingt betrifft aufgrund unserer Privilegien und wir uns entscheiden können, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Also das ist ja bisher einfach eine freiwillige sozusagen aus uns heraus Entscheidung und wenn wir die ganze Zeit in der gleichen Suppe kochen, wird da nicht besonders viel passieren. Gleichzeitig finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig bei dem, was du eben gesagt hast, zu betonen, du hast ja ganz bewusst gesagt, ne, es gibt diese Kinder, über die wir jetzt gesprochen haben, aber es gibt natürlich auch die zweite, dritte Generation. Es gibt, wie in jeder anderen Gruppe auch, ganz, ganz diverse oder ganz, ganz unterschiedliche Familien. Und da ist ja als Lehrperson total wichtig, dass man so ein Bewusstsein dafür hat, dass Umstände so sein können, aber dass sie auch komplett anders sein können und dass man da auch entsprechend mit dem Wissen, das man hat, an die Situation rangeht, aber gleichzeitig auch immer sensibel ist und irgendwie lernt, das Ganze auch zu scannen, ohne mit den Vorurteilen dann direkt anzukommen und zu sagen, ja, ist es denn bei Ihnen so und so? Oder ne, das ist ja diese Balance, die man da irgendwie finden muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der letztlich ja nur durch Aufklärungsarbeit und durch solche ja Bildungsarbeit, die du dann vielleicht als Aktivist betreibst oder die andere in anderen Rollen betreiben und durch ein Scan des Unterrichtsmaterials und so weiter letztlich irgendwie passieren kann, so nach und nach, um diese Idealvorstellung quasi zu erreichen, von der du jetzt sprichst.
Also ich denke so, weißt du, was so richtig cool wäre, wenn es wirklich irgendwie, keine Ahnung, wir es schaffen würden, irgendwie so bildungstechnisch so an vielen Schulen wirklich so Leute zu haben, die halt selber Diskriminierung und Rassismus oder Ableism-Erfahrungen gemacht haben und die wirklich dann vor Ort für die SchülerInnen da sind, wenn irgendwas passiert ist. Das Problem, was man oft hat, man muss beweisen, dass jemand einen irgendwie sexistisch oder rassistisch angegangen hat, auch in der Schule. Viele Lehrer sagen auch so, oder LehrerInnen sagen, ja komm, stell dich nicht an, das wäre jetzt nicht so schlimm, lass uns jetzt bitte weitermachen. Weil die halt einfach kein Fass aufmachen wollen, weil es ihnen auch wurscht, egal ist und sie übergehen sich, kennst du von mir selbst, heute auch noch. Kann ich manchmal sogar verstehen. Aber wenn es wirklich darum geht, wenn ein Kind sexistisch angegangen ist, ein kleines Mädchen, junges Mädchen, und auf dem Pausenhof passiert ganz viel, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber zu meiner Zeit passiert auf dem Pausenhof ganz, ganz viel Quatsch. Da finde ich es halt einfach ganz wichtig, dass man eine entsprechende Stellen in den Schulen vor Ort hat, wo es halt einfach diese psychologische Betreuung einfach auch gibt oder wo auch wirklich die Kinder hingehen können oder auch LehrerInnen, ja, hingehen können und sagen, pass mal auf, hier ist gerade was passiert, ich möchte das gerne jetzt erstmal bei dir anzeigen und dann überlegen wir, was wir da als nächstes machen. Das heißt, es wirklich den TäterInnen schwierig machen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es ihnen einfach auch schwierig machen, dass die auch checken, hey, pass auf, oh, da ist aber irgendwie eine Instanz, die darauf achtet, dass wir hier korrekt miteinander umgehen. Manche würden sagen, will ich nicht. Manche würden sagen, ey, cool, immer schon gebraucht irgendwie. Wir Deutsche brauchen das vielleicht, keine Ahnung. So wie der Lockdown. Ich weiß es nicht, den brauchen wir gerade auch ganz dringend, aber keiner will es irgendwie. Und dann denke ich mir immer so, ja, da muss dann einfach einer mal hin, der bei dem mal mit dem Hammer auf den Kopf haut, wenn du irgendwie Scheiße da gelabert hast oder irgendwie eine Lehrerin oder ein Kind irgendwie rassistisch angegangen bist. Also das geht nicht. In unserer Schule geht das einfach nicht. Und da finde ich, muss noch mehr Mut zu diesen Stellen, weil ich glaube, das würde den Safe Space Schule, sage ich jetzt mal, noch sicherer machen für alle. Das würde ich mir, das wäre so toll. Stell euch das mal vor, das wäre so schön. Ey, das hätte mir so den Arsch gerettet damals als Kind. Weil wenn ich die Hetzjagden überlege, ja, die, Gott sei Dank habe ich die überlebt, aber wirklich diese Gewalt, die ich da dort erlebt habe auf diesem Schulhof, wenn ich damals wirklich eine Stelle gehabt hätte, also ich hatte meine Lehrerin, ich hatte Glück, ich hatte diese tolle Pädagogin, aber andere sind vielleicht nicht so mit Glück gewesen, ne? Die hatten dann halt einfach dann so ein Hermaté, ja? Dass man da vielleicht so eine Möglichkeit gehabt hätte, dass da irgendjemand sitzt, zu dem man sagen kann, hey, pass mal auf, das und das ist mir passiert, was soll ich tun?
Ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast und kann das nur unterschreiben, dass das so ist. Und deine gute Freundin Oyinda hat tatsächlich gesagt, als wir darüber geredet haben, was sie sich auch von Schule wünschen würde oder was für sie ein gutes Zeichen wäre, wenn man so einen Eindruck von der Schule gewinnt oder gewinnen möchte. Und da hat sie gesagt, ja, wenn es eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter gibt, dann ist das für mich als Mutter ein total gutes Zeichen, während das ja wiederum, es kommt ja immer so krass auf die Lesart an, von anderen so nach dem Motto, ach so, da die Schule braucht eine Sozialarbeiterin, eine Schulsozialarbeiterin. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber genau das, was du gerade gesagt hast, oftmals ist, selbst wenn man das Glück hat, eine sehr gute Beziehung zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin zu haben und da wirklich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, sind in der Regel wir als LehrerInnen ja nicht immer greifbar oder wir sind, können nicht immer zur Verfügung stehen, weil wir ja meistens irgendwie im Unterricht sind.
Absolut.
Das heißt, es muss eigentlich einen Raum geben, einen tatsächlichen physischen Raum, in den Kinder immer gehen können, wenn sie gerade einfach nicht mehr weiter wissen oder gerade was ganz Schreckliches passiert ist und dass sie das nicht so ewig mit sich rumtragen müssen. Und das geht hier ja einfach, wir sprechen, das müssen wir uns auch immer wieder selber quasi vor Augen führen, für uns sind das unsere SchülerInnen. Das heißt nicht, dass wir die nicht total lieb haben, aber es sind ja nicht unsere Kinder. Aber wir sprechen über Kinder und wir sprechen über eine Gruppe, die uns oder oft sehr vielen Systemen relativ hilflos ausgesetzt ist.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich eben, das macht es noch so viel dringlicher, da ein Bewusstsein für zu entwickeln und das eben auch zu institutionalisieren, dass man diese innerhalb dieser Kindergruppe marginalisierte Gruppen eben noch mehr schützen muss. Und das finde ich super. Du hast ja jetzt schon ganz viele Ideen quasi entwickelt und ganz viele...
Christina, ich bin so dankbar, dass ihr so sensibilisiert seid. Also nicht nur jetzt vom Pädagogischen, sondern einfach auch, was dieses Thema Rassismus betrifft. Ich finde das super geil. Ihr seid Role Models und ich feiere euch dafür echt. Für mich ist es wichtig, nochmal klar zu machen, wir können, Schulen haben ja auch viel Möglichkeiten. Wenn man einen tollen Schulleiter, eine Schulleiterin hat, kann man ja ganz toll mit den Lehrern ja ganz tolle Projekte auch innerhalb der Schule machen, ohne dass jetzt irgendwie das Kultusministerium immer was seinen grünen Haken jetzt irgendwie dazwischen hauen muss. Das könnt ihr auch selbst für euch entscheiden. Dafür sind ja auch Projektwochen ja auch da und so weiter. Aber man kann ja auch Narrative festlegen für eine Schule, die klar sind. Ich finde, ich habe ja immer so einen Traum von, dass LehrerInnen und SchülerInnen zusammensitzen und eine gegenseitige Supervision machen. Sich immer wieder irgendwie neu hinterfragen, ey, haben wir das richtig gemacht? Was ist mit euch los? Was war da letztens? Ey, erzähl mal, warum habt ihr dem auf die Nase gehauen? War das, warum habt ihr dem Mädchen mit dem Kopftuch irgendwie, warum habt ihr sie angespuckt oder sonst was? Was ist los, Leute? Redet mit uns. So, ne? Und gegenseitig aber auch, wenn es dann Lehrer gibt, die irgendwie sich scheiße verhalten haben, dass man sich immer wieder im Austausch, immer wieder mit jemandem, der vielleicht das auch wirklich aus einer neutralen Position moderiert und das wirklich versucht, wirklich da auch immer, weil das brauchen die Kinder, wir brauchen das für Beziehungen, wir müssen in unseren Beziehungen, ich glaube, ich habe seit 17 Jahren eine, und das mit einem Löwen. Also, das heißt, es ist immer, wir müssen immer lernen zu kommunizieren, wir müssen lernen, Probleme irgendwie runterzufahren, wir müssen lernen, dass wir uns nicht an den Hals springen dürfen, wenn Konflikte auf uns zukommen und so weiter. Das ist ja ganz viel Lernen und Studieren auch, das Leben in der Schule. Und ich glaube, dafür brauchen wir noch mehr Räume. Wir brauchen Räume für Philosophie, wir brauchen Räume für eine gewisse Form von menschlicher Spiritualität, ohne jetzt die Kinder mit Räucherstäbchen zu benebeln. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen wirklich diese greifbaren Themen, die uns jeden Tag im Leben bewegen. Ganz ehrlich, mich bewegt nicht jeden Tag der Dreisatz. Aber mich bewegt halt, keine Ahnung, wenn zum Beispiel so ein Prinz Philipp zum Beispiel gestorben ist. Ich ein ganz banales Beispiel, der ist jetzt gestorben. Ich gucke gerade die Serie The Crown. Und ich sehe diesen wunderschönen jungen Mann, der auch irgendwie einen Knall hat. Ja, sehe seine Geschichte und so. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, was war denn diese, warum heult denn jetzt die ganze Welt, dass der Prinz Philipp gestorben ist? Ah ja, dann gucken wir uns doch mal die Geschichte mal vom Prinz Philipp mal an. Oder, Moment mal, Amanda Gorman. Die kenne ich doch. Das ist doch diese schwarze junge Frau gewesen, die dieses tolle Gedicht gemacht hat. Warum regen sich eigentlich viele Leute jetzt darüber auf, dass dieses Gedicht von irgendeiner weißen Frau irgendwie übersetzt werden soll? Was ist denn daran das Problem? Warum reden wir über solche Themen nicht? Das sind Dinge, das sind diese Zwischennuancen, die wir brauchen für das, was Kinder noch nicht aussprechen. Diese Zwischennuancen oder diese Gefühle, die als Nuancen bei Kindern gespürt werden, gerade wenn es um Sexismus oder Rassismus ausgeht. Oft können das Kinder gar nicht deuten mit dem, was wir kennen. Sondern es geht darum, denen irgendwie eine gewisse Form, eine Sprache zu verschaffen. Damit die hören, worum es geht, dann können die dieses gehörte Gefühl mit sich selbst quasi verbinden und sagen, das ist das, was der meint, stimmt. Das genauso fühlt sich das an, so wie der das sagt. Ne? Und das ist wichtig, dass wir mehr Räume quasi schaffen müssen, wo genau dieses Gefühl zur Sprache und diese Sprache zu Gefühl bei den Kindern gesteuert wird. Weil sie müssen lernen, dass ihre Sprache das allerstärkste Instrument ist, was sie besitzen. Es kann ein Instrument sein, es kann Liebe sein, es kann eine Waffe sein, es kann alles sein. Sprache ist die größte Macht, die wir in einer zivilisierten Gesellschaft haben. Und je mehr und je tiefer Kinder mit oder Menschen insgesamt mit Gefühlen und Sprache verbunden sind, indem sie in der Lage sind, ihres Gefühlte zu auszusprechen, dann haben sie auch das Gefühl, dass sie das Unsichtbare sichtbar machen für das Gegenüber. Man kann das Gegenüber damit auch was anfangen, was greifen. Also in der Regel die Andockstelle an dem, was gesagt worden ist, weil dadurch verbinden wir uns, dadurch connecten wir uns. Nicht das, was uns trennt, sondern das, wo die Andockstellen, wo wir sagen, Moment mal, die Erfahrung kenne ich auch, alles klar. Da gilt es vielleicht nochmal gemeinsam reinzudenken. Das sind die Räume, die wir brauchen. Für, ich würde mal sagen, für körperliche Kommunikation, für emotionale Kommunikation. Wir brauchen Räume für emotionale Kommunikation.
So nennen wir die.
Ja, das hast du total schön beschrieben.
Ja, haben wir einmal Elternpartnerschaft? Was war das? Was hat Olinda gesagt?
Sie hat gesagt Erziehungspartnerschaften.
Erziehungspartnerschaften. Und was habe ich gesagt?
Räume für emotionale Kommunikation.
Genau, also das finde ich aber auch so total, es ist so, ich finde das immer wieder so gut, dass Menschen, die ja diesem System Schule völlig entwachsen sind, dann nochmal drauf gucken und so viel klüger sind als die, die drinstecken. Das ist einfach immer wieder so schön. Und du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die so eng mit dem Thema Selbstermächtigung zusammenhängen, ne? Also, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich selbst zu ermächtigen, um irgendwie eine Chance haben zu partizipieren und auch Konflikte zu lösen und ihre Rolle irgendwie zu finden und so weiter. Und gleichzeitig geht es natürlich immer auch, das ist ja dieses schöne Beispiel, was du gegeben hast mit der Supervision, es geht ja auch um die Dekonstruktion von Machtverhältnissen in Schule.
Absolut, ja.
Und dieses Beispiel, was du ganz am Anfang genannt hast, was deinem Enkelkind widerfahren ist, das nämlich ein totales Pauschalurteil aufgrund von Zuschreibungen, die absolut rassistisch sind, quasi verhängt wird über ein kleines Kind oder einen jungen Menschen, wie auch immer. Das hat ja auch super viel damit zu tun, dass wir ein total defizitäres Wissen in ganz vielen Bereichen besitzen. Und ich weiß, oder wir wissen, dass du als Aktivist auch ganz viel Aufklärungsarbeit machst und aber auch ganz viele Institutionen kennst, die vielleicht auch LehrerInnen helfen würden, sich ein bisschen besser zu informieren, beispielsweise über Romnia und Sintise.
Ja, es gibt zum Beispiel ganz viele, also auf der einen Seite, ich bin ein großer Fan von dem queer-feministischen Archiv Romani Pen. Das ist in Berlin. Da gibt es quasi auch so ein digitales Archiv über ganz viel Geschichte von Romnia und Sintize. Also das ist halt, wie gesagt, ein feministisches Archiv. Da werden halt eben Frauen auch nur Frauen quasi porträtiert. Und es geht aus, der ganze Verein sind Frauen. Die sind sehr, sehr gut. Die machen extrem gute Bildungsarbeit, weil viele von denen auch Erziehungswissenschaftler sind. Teilweise, also die meisten promoviert, viele aber auch habilitiert mittlerweile. Da kann man sich zum Beispiel ganz viel Informationen holen. Wenn ich immer noch wirklich ans Herz lege, und die ist auch hier in Köln, die ist selber Pädagogin, ist Fatima Hartmann. Dieser Name ist ganz wichtig in dieser Stadt. Nicht nur in dieser Stadt, in ganz Deutschland ist Fatima Hartmann einer der ersten Aktivistinnen gewesen, die überhaupt das Thema Sinti-Roma in den Fokus medial gebracht hat, in Anfang der 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hier in Deutschland und auch dann irgendwann mal Mitte der 90er. Das war diejenige, die damals den ROM e.V. in Köln gegründet hat. Über die Vorstandsvorsitzende, ich glaube sehr lange, ich glaube über 10 Jahre. Fatima Hartmann ist selber Romni, ist Erzieherin, glaube ich, von Beruf. Und die kann zum Beispiel, was das Thema betrifft, sehr, sehr gut. Die ist da noch viel prädestinierter als ich. Wer auch sehr, sehr gut ist, ist das Projekt Amen Ustar. Das ist das auch vom ROM-Verein, vom ROM e.V., von der Ismeta Stojković. Und die Ismeta Stojković, die macht was ganz Tolles mit diesem Projekt. Und zwar ist es so, die begleitet Kinder vor Ort in ganz normalen Schulen von Roma und Sinti, aber auch kombiniert mit den Familien. Also sie ist quasi die Mittlerin zwischen Familie und Institution. Das ist ein super Projekt, Amen Ustar, sehr geil. Müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Was ihr auch machen könnt, Carmen e.V. hier in Düsseldorf zum Beispiel, Sami Jemalowski und sein Sohn Jascha Jemalowski. Jascha ist Politikwissenschaftler, Sami ist sein Vater. Die machen auch unheimlich viel Jugendarbeit und Empowerment-Arbeit. Die haben das Projekt Juroma gemacht. Das ging, glaube ich, 2 Jahre. Dann haben sie es wieder eingestampft. Da haben die diese KulturmittlerInnen quasi Jugendliche quasi darauf fortgebildet, genau das an Schulen zu machen. Selber die Roma und Sinti waren Die sind dann selber in Schulen gegangen und haben dann quasi den Pädagoginnen dann geholfen zum Beispiel. Was man auch machen kann, es gibt das Projekt, gibt es das noch? Nee, das gibt es leider nicht mehr. Das war die Kennamen. Das war ein Empowerment-Projekt von dem Verein Amarodrom in Berlin. Die haben aber auch nochmal ihre seitlichen Arme hier auch in Düsseldorf bei Ternodrom zum Beispiel von, jetzt habe ich den Namen vergessen, fällt mir vielleicht noch ein. Und da kann man, der ist auch in Düsseldorf, da kann man zum Beispiel auch ganz, ganz viele Informationen, was das Thema Schule oder Workshops für Schulen oder wirklich auch bei Safe Space, das ist der Verein, mit dem wir zusammenarbeiten. Da haben wir auch zum Beispiel die Drita Jakupi. Drita ist Traumatherapeutin und die macht zum Beispiel ganz viel so transgenerative Sachen mit Sinti- und Roma-Familien, aber auch mit weißen Menschen. In Kombination ist auch eine gute Beraterin für Schulen, für Pädagoginnen, tolle Frau, die kann man zum Beispiel auch ganz, also es gibt ganz, ganz viele Menschen und sehr viele, Gott sei Dank, kleine NGOs, die sehr, sehr sorgfältig diese Arbeit machen.
Vielen Dank.
Ja, super gute Tipps. Also wir packen das auf jeden Fall ja auch für unsere zuhörenden LehrerInnen immer in die Shownotes, ne, sodass die sich da dann auch mal ein bisschen umschauen können. Was mir jetzt so aus meiner Berufsbiografie und vielleicht auch, also ich weiß es nicht, ne, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unserer Schule, was mir auffällt und auch in Vorbereitung auf die Folge auffällt, ist, dass das Thema Sinti und Roma, obwohl das ja die größte Minderheit in Deutschland ist, in diesen Diskursen häufig unterrepräsentiert ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir in der Schule jetzt mittlerweile, ich sage nicht ausreichend, ne, das auf keinen Fall, aber mehr über die rassismusrelevanten Themen sprechen, dass das auch mehr so Einzug auch in so Gespräche außerhalb des Unterrichts und sowas alles bekommt und auch über antimuslimischen Rassismus gesprochen wird, Antisemitismus sowieso sehr viel gesprochen wird, wenn vielleicht auch nicht immer auf die passendste Art und Weise, aber das Thema Sintize und Romja ist oft so ein bisschen unterrepräsentiert und dem fehlt irgendwie die Sichtbarkeit, meiner Meinung nach.
Ja, das ist halt sehr schwierig, ne? Also ich meine, ihr seid ja beides Gymnasiallehrerinnen.
Ja, wir sind an der gleichen Schule.
Ich weiß nicht, wie viele POC-Kinder ihr habt in eurer Klasse oder so. Also es ist halt so schwierig, ne? Man sieht es ja auch oft auch. Vielleicht hat sich's verändert, ich bin zu lange raus, aber als ich noch zu studieren ging, gab es kaum welche, die irgendwie schwarz waren oder auch Roma waren. Da sind die waren, die zum Gymnasium gegangen sind, das war erstmal nicht. Also die Repräsentative von den Kindern war erstmal nicht da. Dann, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich weiß nicht, ob Haupt- und Hauptgrundschulen oder ja, vielleicht ist es noch in Gesamtschulen anders, das Thema Rassismus überhaupt irgendwie auf so einer Ebene politisch in der Schule diskutieren. Ist es so? Ist es so, dass... Nee, ne?
Also es hat sich viel verändert, aber auch erst seit sehr kurzer Zeit. Ich will gar nicht sagen, dass es bestimmt schon Schulen und Kollegien und einzelne Kolleginnen gegeben hat, die das bestimmt schon seit 20 Jahren versuchen zu etablieren. Aber so, glaube ich, wie du dir das wünschen würdest oder wie wir uns das vorstellen würden, ist ein ganz klares Nein.
Ja, relativ gut. Ja, ist halt die Repräsentative der SchülerInnen spielt erstmal da auch eine Rolle von Roma-Kindern. Wenn Roma-Kinder nicht im Gymnasium sind oder Sinti-Kinder nicht im Gymnasium sind und sie dann irgendwie irgendwas Rassistisches auf ihre Herkunft bzw. Identität bekommen, dann wird das oft nicht zur Sprache gelten, weil wie gesagt auch viele sich auch nicht als auch Sinti oder Roma outen. Das ist schon mal auch ein Ding. Also wer ist Roma, wer ist Sinti, wie sehen die aus? Kann man die phänotypisch irgendwie zuordnen? Nee, geht nicht. Also auf der einen Seite ist das ein Glück, auf der anderen Seite schafft das aber auch immer wieder Probleme, sobald man, und das sehe ich halt zum Beispiel an meiner Tochter, ist wie gesagt, sie wird als weißes Kind gelesen, das bedeutet aber nicht, dass sie die weißen Privilegien genießt, die jetzt zum Beispiel jetzt in eurem Alltag so erlebt, so. Bei ihr ist es halt so, wenn man sie sich anschaut, denkt man, okay, wo könnte die denn herkommen? Also ganz deutsch sieht die irgendwie nicht aus, die Wangenknochen sind irgendwie anders als irgendwie bei einer anderen Frau, also bei einer Bio-Deutschen, dann fragen die dann immer und dann sagt meine Tochter, ich bin eine Romni. Und dann wissen die meisten erstmal gar nicht, was das ist. Das ist ein großes Problem. Und dann muss sie halt einfach, muss sie natürlich nicht, das macht sie nicht, aber früher hat sie es natürlich auch mit diesem Schimpfwort, hat sie sich dann selbst betitelt, wo ich auch gesagt habe, Vanessa, das kannst du nicht machen, das habe ich dir nicht beigebracht. Ich habe immer gesagt, du sollst sagen, dass du eine Romni bist, du sollst dich nicht verstecken. Das war für mich also auch wichtig, meinen Kindern das auch immer zu sagen. Aber durch ihre Großeltern sind sie auch anders erzogen worden. Ihre Großeltern haben zum Beispiel gesagt, nein, du darfst es auf gar keinen Fall sagen, die bringt dich um und so weiter und dies und das und jenes. Also da war auch eine große Diskrepanz, ne? Das macht auch irgendwie dein Gehirn nicht irgendwie ganz sauber, wenn der eine sagt so und der andere sagt so und andere wollen sagen dann nochmal anders. Ne? Deshalb, das ist ein ständiger Identitätskonflikt, die bei den Kindern auftaucht und oft wollen halt viele sich halt einfach nicht bekennen, weil sie dadurch einfach nochmal mehr Repressalien erleben. Deshalb schlucken sie es dann meistens in der Regel runter und sagen, ja, ist halt so. Ertragen es dann in dem Moment. Und das darf halt eben nicht sein. Das heißt, dieser Kurs kann nur dann gelingen, wenn wirklich auch in der Repräsentative, auch in den, im Lehrerzimmer sind die Zion Romja LehrerInnen, und die gibt es wirklich sehr, sehr viele sogar, Gott sei Dank, mehr sichtbarer werden und zu sich stehen und die einfach auch dann von den Kollegen einfach auch da auch wirklich geschützt werden vor anderen. Ja, dann traut sich wahrscheinlich dann auch ein Kind zu sagen, ja, ich bin auch nur Romni. Das müssen wir schaffen. Das ist das Ziel. Repräsentative, ehrliche Repräsentative. Ohne Gefahr, sich zu begeben, gleich angegriffen zu werden. Weder frontal noch kollateral. Wenn wir das schaffen, wenn wir da so eine Schutzblase um diese Menschen, so eine imaginäre machen und uns wirklich als Solidarität da innen verstehen und merken, okay, da wird jetzt gerade eine Kollegin von irgendjemandem blöd angemacht, dann muss ich als Mensch da einfach jetzt, Herr Müller, Meier, Schmitz, Mathe, bitte jetzt mal hier halblang, ne? Sonst gibt es Schwierigkeiten. Sonst gehe ich zur Aufsicht und sie sind dran. Oder man geht direkt und sagt das. Ne? Also da muss, ich glaube, da muss auch irgendwie eine Autorität darüber.
Oder zumindest Konsequenzen, ne? Da sind wir ja wieder bei so einem, also da kann man so viele Diskurse aufmachen, ne? Aber bei diesem vermeintlichen Unschuldsgedanken und da kann man über Sexismus sprechen, ne? Jetzt gerade wieder sehr aktuelle Debatte online und da muss es klarere Regeln auch in Schule ja wahrscheinlich für geben, damit man überhaupt nicht in die Situation gerät, Sorge zu haben, etwas anzuzeigen, ne? Sorge zu haben, sich zu positionieren und so weiter. Das ist da mit Sicherheit ein ganz großer Aspekt. Was uns immer wieder auffällt oder was mir auch immer wieder auffällt und was vielleicht auch so ein positiver Outcome dieser Zeit ist, in der ja viel diskutiert wird und das ist ja erstmal auch gut, dass überhaupt diskutiert wird, dass Dinge sichtbar werden und so weiter, ist, und das sagen wir auch ganz oft, dass SchülerInnen mittlerweile häufig den Lehrerinnen in diesen Themen so einen Schritt voraus sind. Und da kann ich ein Beispiel nennen in Pädagogik, also eins meiner Fächer ist Pädagogik, ist eins der Themen interkulturelle Pädagogik und die Schülerinnen haben da unter anderem auch Schulbücher und so weiter so ein bisschen in den Blick genommen und da kam von den SchülerInnen meines Kurses selbst die Anmerkung und das machen natürlich auch die Medien mit ihnen und das ist ja super toll und das zeigt ja nur, wie viel auch Lehrerinnen zu tun haben oder Verlage in dem Fall, dass sie es total schlimm fanden, dass in dem Schulbuch der 8. Klasse bei der Besprechung des Nationalsozialismus der Poraimos nur als so ein kleines Fenster auftauchte. Und die SchülerInnen haben selber gesagt, ich unterrichte gar keine Geschichte, ne, so, und die haben aber selber schon so ihre Sensibilisierung quasi gezeigt, indem sie das beim Thema interkulturelle Pädagogik selbst angemerkt haben. Und gleichzeitig zeigt es ja dieses totale Paradox, dass die SchülerInnen das sehen und erkennen und gleichzeitig aber das ja die Bücher sind, aus denen sie weiterhin lernen. Also das ist ja so ein Punkt, das ist total absurd.
Es ist wirklich so absurd und wir müssen wirklich überlegen, ob es da nicht wirklich auch eine Zäsur geben muss irgendwo. Weil auf der einen Seite, wir müssen da nicht mehr darüber diskutieren, ob es institutionellen oder strukturellen Rassismus gibt auf diesem Kontinent, nicht nur in Deutschland, ja, oder auf der ganzen Welt, keine Ahnung. Es ist doch Fakt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir noch mehr anerkennen müssen, dass wir diese interkulturelle Kommunikation auch auf der Basis auch wirklich machen, dass auch Menschen, die wirklich diese Interkulturalität auch verstehen, auch ausüben. Weil was ist interkulturell? Das ist auch immer so die Frage. Ne? Auf der einen Seite kannst du sagen, okay, wir haben alle den Anspruch, interkulturell in der Kommunikation auch zu sein, in der Schule und auch die Bedürfnisse und die Realitäten der betroffenen Personen auch zu sehen. Und es ist sehr schwierig, wenn du nicht an dieser Stelle stehst, interkulturelle Kommunikation, interkulturellen Lehrplan, wie auch immer, zu machen, wenn dann wirklich immer aus einer eigenen Perspektive etwas beschrieben wird. Und dann hast du dann genau diese Fälle, so ungefähr wie eure SchülerInnen, die dann sagen, Moment mal, hier war aber nochmal was anderes, ja. Hier sind 500.000 Menschen mindestens ums Leben gekommen. Die kann man nicht einfach irgendwann mal hier so als kleine Fußzeile irgendwo erwähnen. Da muss man doch drüber reden. Nicht nur das, es gab ja sehr viele Opfergruppen. Es waren ja nicht nur Juden und
klar.
Das waren die sogenannten Asozialen, so hat man die damals genannt. Da waren unter anderem schwule Männer dabei oder Menschen, die einen Drogenkonsum hatten oder auch geistige Beeinträchtigungen hatten. Es gab das Euthanasieprogramm und so weiter. Also es gab auch das Programm derjenigen, die halt sich gegen das System gestellt haben. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Gruppen, auch innerhalb der eigenen deutschen Nation auch gewesen, wo man auch hingehen muss und sagen muss, hey, das war auch gewesen ein Teil. Man kann das nicht nur mit einer Sache benennen, sondern man muss, wenn man über den Holocaust, über diese schreckliche Zeit spricht, wirklich alle benennen. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass Jugendliche, und das lerne ich immer wieder, ich lerne so viel von jungen Menschen und ich glaube, das ist auch so der Auftrag, den wir auch hier haben. Guck mal, ich habe jetzt, mein Sohn ist 26, meine Tochter ist 25, ich habe zwei Enkelkinder und bin ja erst 42. Also ich habe natürlich nochmal ein ganz anderes Bild so auf Jugend und auf Jugendsprache und die Generationen sind nur 16 Jahre auseinander bei uns in der Familie. Das heißt, ich bin viel näher an meinen Kindern dran und meine Kinder sind viel näher an mir dran. Das heißt, ich verstehe, wenn meine Vanessa oder wenn mein Nino sagt, Papa, so und so, aber so und so sehe ich das. Das, was du da siehst, bitte bedenk das. Und dann erwische ich mich, okay, vielleicht sollte ich doch mehr werden wie meine Kinder, anstatt wie meine Kinder wie ich. Das ist immer so dieser Anspruch, den wir als Eltern haben, meine Kinder müssen so werden wie ich. Nee, vielleicht müssen wir als Eltern mehr werden wie unsere Kinder. In dem, was sie denken und glauben, weil als jetzt diese Black Lives Matter Geschichte gewesen ist, jetzt im Sommer letzten Jahres hier bei uns in Köln, nicht nur in Köln, ganz Deutschland, habe ich gesehen, was Jugendliche drauf haben, was junge Menschen drauf haben. Es ist unglaublich. Ich schwöre es euch, ich war nicht so intelligent und so fit und so wissend wie die. Die wissen so viel. Die können so viel. Ey, das sind unsere Ingenieure, unsere Ingenieurinnen, unsere PolitikerInnen, unsere Ärztinnen und unsere Anwältinnen, unsere ArbeiterInnen und so weiter von nicht mal übermorgen, von morgen. Die sind schon alle 17, 18, 19, 16, 14. Da hast du einen 13, 14-jährigen Jugendlichen manchmal vor dir, wenn die dann anfangen rauszuballern, wo du dann denkst, okay, deine Eltern haben verdammt nochmal viel richtig gemacht. Los, die, was ist das für ein großartiges Kind, wenn die anfangen, es ist unglaublich, gerade auch die Jugendlichen von Friday for Future. Ich hatte mal eine Begegnung mit dem. Ich so, okay, Moment, stopp, ich muss mir das aufschreiben. Weißt du, so sitzt du da und das ist diese Begeisterung und wir als Erwachsene müssen diesen Jugendlichen, da müssen wir sie empowern, da müssen wir sie nähren, da müssen wir sie füttern und sagen, ja, genauso wie ihr jetzt drauf seid, dass ihr politisiert seid, das ist so wichtig, dass so junge Menschen politisiert sind und dass sie auf politische korrekte Sprache achten, dass sie auf Gendersternchen achten in ihrer Sprache und in dem, was sie schreiben, dass sie, wenn Rassismus, Sexismus, Transphobie, Islamophobie, Ableism, also all diese ganzen Menschen, die marginalisiert werden hier in unserer Gesellschaft, dass sie als privilegierte, gesunde Menschen ihren Mund aufmachen. Das ist ein Erfolg der heutigen Zeit und dafür feiere ich alle diese Jugendmenschen heute hier und alle, die das machen. Ich bin, verstehst du, das sind diese Gefühle und das sind die Gründe, warum ich auch Aktivist bin. Ich kriege ja nicht nur die Scheiße ab, ich kriege ja diese großartigen Menschen ab. Es ist so geil, wenn ich manchmal denen in ihren Augen sehe und sehe, wie die mit einer voller Begeisterung für das stehen. Herrgott im Himmel, wenn ich 14, 15 mit einer vollen Begeisterung so integer gewesen wäre, wie teilweise diese jungen Menschen, boah, hätte ich drei Kreuze gemacht und den Heiligenschein aufgesetzt. So geil finde ich das.
Mega. Es ist so ein richtiges Plädoyer dafür, weil ganz viele Leute einen ja auch immer so sagen, so, du kannst ja nicht noch das machen und irgendwie der Aktivismus, das ist immer so als so eine zusätzliche Bürde angesehen, ne? Und wenn man sieht, wie du jetzt darüber sprichst und wie viel man davon auch gewinnen kann, einfach durch diesen Austausch und so, dann kann man ja das nur als so das beste Plädoyer ever ansehen, auch sich zu trauen, auch als Lehrerin oder als Lehrer irgendwie, die denken, so wie soll ich das noch zusätzlich in meinen Alltag einbauen, das überfordert mich total und so, ne? Das sind ja Sachen so, nach und nach, so, es gibt dir was, ne? Und das, also wir können das ja nur bestätigen. Also ich meine, wir sitzen jetzt hier mit dir und dürfen dieses Gespräch führen. So, und es ist ja total bereichernd. Das
voll,
tun.
Ja, voll.
Das ist, ja. Das ist ja für uns total empowernd. Und was ich finde, ich liebe dein Plädoyer, was du gerade gehalten hast. Das ist unglaublich. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung, wir können das nur bestätigen, selbst in der Schule, selbst da, wo sie eigentlich gepfercht sind in den Unterricht, da kommt es ganz, ganz stark. Und das wird in den nächsten Jahren, wird das System, werden alle am Schulsystem Beteiligten durch diese schlauen Menschen, durch diese tollen jungen Menschen gezwungen werden, ihr Verhalten.
Und dann besser jetzt mit anfangen.
Genau. Ja, und deshalb, also ihr Verhalten zu ändern, ihre Denkweisen zu ändern, offener zu werden, auf sich mehr einzulassen auf das, was für diese jungen Menschen schon längst selbstverständlich ist. Deshalb glaube ich, ist es tatsächlich so, dass sie, jetzt ist der Zeitpunkt, wenn man nicht überschwappt werden möchte von dieser Welle, glaube ich, kann man nur sagen, ne, an alle Kollegen da draußen und an alle Kolleginnen, jetzt ist der Zeitpunkt, sich aufzumachen.
Ja, vor allem müssen wir doch einfach mal auch mal selber, wie die jetzt älter sind. Ich meine, wir drei sind mehr oder weniger eine Generation. Aber die jetzt 20, 30 Jahre älter sind und immer noch meinen, was sagen zu wollen, mit Berechtigung, alles ist gut. Wir sind ja eine vielfältige, diverse Gesellschaft. Jeder darf in jedem Alter was sagen, aber niemand hat nie nach unten. Glaub nicht, dass du dadurch, dass du älter bist, den Jüngeren irgendwie durch Adultismus und deinen ganzen, der Ältere hat immer recht oder sonst irgendwie etwas, wenn du das auslebst, dann reagieren Jugendliche mit zu Recht. Ja, mit dem erhobenen Finger und sagen, Moment, stopp, das kannst du machen 1920, aber jetzt nicht 2021, ich hab auch eine Meinung, ja. So ist es nicht. Und das finde ich genau das, was wir halt einfach auch wirklich nochmal bedenken müssen. Denn unsere Eltern, wir haben es doch auch scheiße gefunden, als unsere Eltern uns bevormundet haben und diese paternalistischen ganzen Strategien mit uns durchgezogen haben, uns ja auch irgendwie dadurch irgendwie in Machtverhältnisse geschoben haben. Das wollten wir doch auch nicht. Und wir haben uns auch gesagt, oh ja, unsere Alten, mein Gott, die waren ja auch und die sind und wir wissen es doch besser. Haben wir ja auch gesagt. Und so ist es in der Generation heute und da müssen wir hinschauen. Gib euren Kindern Vertrauensvorschuss, noch mehr Vertrauensvorschuss, denn ihr dürft nicht eins vergessen, ich glaube, jeder gesunde Vater und jede gesunde Mutter halbwegs will ja im Endeffekt, dass ihr Kind eine bessere Version als sich selbst wird. Ich sage, oh Gott, die Einzige, die mich übertroffen kann, ist meine wunderschöne, intelligente Tochter und mein Sohn, beide. Mein Sohn, was das Verhandlungsgeschick betrifft und meine Tochter, was überhaupt alles betrifft. So, ne? Das heißt, so, feiere dich als Vater oder als Mutter, als Eltern, dass du so ein krasses Kind in die Welt gesetzt hast, was so viel weiß, füttere es und ernähre es, gib ihm Wissensbrei, so richtig da ist Wissensbrei. Hier hast du noch ein bisschen Wissensbrot, hier hast du noch ein bisschen Empathiebrot. So füttert euren Kindern mit den menschlichen und mit den wichtigen Themen. Dafür seid ihr als Eltern verantwortlich und an die PädagogInnen, an die Zukünftigen, die mir heute zuhören, erstens mal, ihr Lieben, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt, da irgendwie auch eine kleine Ressource zu schaffen für Kinder, die das nicht bekommen, dann seid ihr schon Künstler und Künstlerinnen. Schafft das. Ja. Schafft diese Räume für diese Kinder.
Okay, wow. Ja.
Wir sind jetzt beide so, okay, Ausrufezeichen. Richtig gut. Ja, du hast jetzt quasi schon eine Hausaufgabe gestellt. Ne? Also ich glaube, die Botschaft war sehr, sehr klar.
Ja.
Du darfst aber natürlich auch nochmal was ganz Konkretes sagen, wenn du Lust hast. Wir stellvertretend machen die Hausaufgabe natürlich auch immer. Und du darfst sie dann korrigieren, wenn du möchtest. aber gleichzeitig sendest du die natürlich auch an alle zuhörenden LehrerInnen raus.
Ich wünsche mir, dass, also ich bin ja Rom und klar, meine Community liegt mir natürlich mega am Herzen. Aber ich bin ja nicht nur Rom, ich bin ja auch ein schwuler Mann, ein sehr sichtbarer schwuler Mann. Das ist auch gut so. Das ist sehr gewollt. Und ich bin auch ein nicht weißer Mann. Das spielt auch eine Rolle. Ich wünsche mir von den angehenden LehrerInnen, dass sie noch mehr sensibilisiert sind für intersektionale Diskriminierungsfragen. Ich wünsche mir, dass sie, wenn sie sehen, dass Kinder Schmerz haben, dass sie darauf eingehen und dass sie einen safen Raum dafür gründen. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Arbeit mit Kindern nicht nur als wie gesagt, nicht nur als Job angesehen wird, sondern wirklich auch so ein bisschen auch als Weg zu sich selbst. Und es macht viel mit einem, wenn du mit Kindern zusammen bist und mit Kindern arbeitest. Kinder können aber auch ganz schlimm sein, das wissen wir. Es können aber auch Lehrer und Menschen, die erwachsen sind, natürlich auch. Es gibt alles. Aber bitte guckt einfach, am Ende sind es Kinder, die gerade anfangen, irgendwie überhaupt was von Identität zu verstehen. Die werden in 10 oder 20 Jahren vielleicht auch irgendwann mal diesen Job machen. Und die sollten sich an euch gut erinnern, so wie ich an Christiane Bernecker. Gott hab sie selig, vielleicht hat sie uns heute zugehört. Christiane Bernecker. Ja. Ihr sollt alle eine Christiane Bernecker werden und eine Nicole und eine Christina. So, Punkt.
No pressure.
Können wir noch einen Mann nennen, dass wir nicht jetzt die Männer diskriminieren?
Ja.
Ja, wir kennen schon ganz viele, die mit uns die schon wir Folgen
auch,
gemacht haben.
Die wir auch nennen könnten. Fühlt euch bitte alle angesprochen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja.
Wow.
Und bleibt immer fair. Bleibt immer fair und geht mit Respekt, gerade mit Kindern. Echt, wenn wir wirklich mit Respekt uns behandeln, dann können wir ganz, ganz viel ausheben.
Danke.
Vielen, danke vielen euch. Dank.
Für das ganze Gespräch.
Wow.
Thank you.